SRF 3.
Truppeneinsatz nur als absolut letztes Mittel. Der russische Präsident ist auf vorsichtigem Entspannungskurs. Die Freude ist ihm abhanden gekommen. SVP-Nationalrat Hans Kaufmann tritt zurück. Trübe Aussicht in den Himmel. Im Norden gibt's morgen viele Wolken und etwas Regen. Im Süden ist es freundlicher. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Europa ist vom russischen Erdgas abhängig, aber zur Not und für kürzere Zeit ginge es auch ohne.
Im Moment ist Europa recht gut gerüstet, weil der Winter war milde und wir haben noch gut gefüllte Erdgasspeicher in der EU.
Meint der Experte gleich nach den Nachrichten, die hat jetzt Andi Lüscher.
Der Zürcher SVP-Politiker Hans Kaufmann tritt im Mai als Nationalrat zurück. 16 Jahre hat er in der Grossen Kammer politisiert. Der 65-jährige Bank- und Finanzexperte sagte, er wolle nicht mehr mit dem Bundesrat zusammenarbeiten. Dieser missachte den Volkswillen und setze die Schweiz im Steuerstreit mit dem Ausland unnötig unter Druck.
In den letzten Jahren hat sich eben das Vertrauensverhältnis zwischen mir und dem Bundesrat, vor allem in Fragen, die den Finanzplatz, die Steuern und internationale Verträge anbetreffen, ins Negative entwickelt.
Sagt noch SVP-Nationalrat Hans Kaufmann. Der Ständerat spricht sich dafür aus, nächstes Jahr eine Session im Wallis abzuhalten. 2015 würden die Kantone Wallis, Genf und Neuenburg 200 Jahre Zugehörigkeit zur Schweiz feiern. Dies sei ein guter Grund, ausnahmsweise außerhalb des Bundeshauses zu tagen, befand eine knappe Mehrheit des Ständerats. Der Schweizer Außenpolitik mangelt es an einer Gesamtsicht. Dieser Meinung ist die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates. Weil heute jeder Bereich der Politik auch eine außenpolitische Dimension habe, solle der Bundesrat prüfen, wie die Außenpolitik zu einer größeren Übersicht kommt. 4 von 100 jungen Schweizer Männern leiden an einer Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, auch bekannt unter der Abkürzung ADHS. Das zeigt eine repräsentative Studie, welche die Universität Zürich und die Universitätsspitäler Zürich und Lausanne durchführten, bei rund 5'700 Rekruten. ADHS komme damit bei Erwachsenen fast so häufig vor wie bei Kindern und Jugendlichen, schreiben die Forscher. Ein weiteres Ergebnis der Studie: viele Männer, die an ADHS leiden, klagen zusätzlich über psychische Störungen. Das Parlament von Zypern hat nach viel Hin und Her ein Privatisierungsgesetz doch noch angenommen. Damit ist der Weg frei, dass das Land weitere Kredite erhält, von den Mitgliedsländern der Eurozone, der EU und dem Internationalen Währungsfonds. Die geplanten Privatisierungen betreffen vor allem die Elektrizitätsgesellschaft, das zypriotische Fernmeldeunternehmen und die beiden grössten Häfen des Landes. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index liegt bei 8.426 Punkten plus 1,8%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 21,78 gehandelt, der Dollar zu 88,62 Rappen.
Info 3 Abend.
Er sehe keine Notwendigkeit, militärisch gegen die Krim vorzugehen, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin vor ein paar ausgewählten russischen Journalisten, die er in seinem Wohnsitz nahe Moskau eingeladen hatte. Das Recht auf einen Militäreinsatz aber behalte sich der Kreml vor. Das staatliche Fernsehen übertrug die Rede live. Und Brigitte Zink hat zugehört, was Putin sonst noch sagte.
Putins Pressekonferenzen sind legendär und dauern oft Stunden. Er erklärt einiges, lässt aber auch vieles offen. Das war heute nicht anders. So sagte Putin zur Präsenz russischer Truppen auf der Krim: Wozu sollte Russland das tun? Russland habe zu keinem Zeitpunkt Soldaten in die Krim entsandt, auch wenn dies legitim gewesen wäre, weil Janukowitsch darum gebeten habe. Selbstverteidigungskräfte hätten einzig für den Schutz russischer Regierungs- und Verwaltungsgebäude gesorgt, als man gehört habe, nationalistische Kämpfer würden sich auf die Krim begeben, sagte Putin. Aber wer hinter diesen sogenannten Selbstverteidigungskräften steckt, ließ Putin offen. Für den Wunsch der Ukrainerinnen und Ukrainer nach Veränderungen habe er zwar Verständnis, sagte der Kreml-Chef weiter, aber solche Veränderungen müssten sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Es gebe zwar ein halbwegs legitimes Parlament, aber eben keine legitime Regierung. Deshalb seien die Ereignisse in der Ukraine als Staatsstreich zu bezeichnen. Und noch einmal hielt Putin fest, dass Janukowitsch juristisch gesehen nach wie vor der legitime Präsident der Ukraine sei. Trotzdem hat Janukowitsch selbst aus Putins Sicht keine politische Zukunft mehr. Putin sagte auch, Moskau werde die Präsidentschaftswahlen anerkennen, wenn diese fair und ohne Terror von Seiten der Nationalisten verliefen. Ebenso wenig werde man sich einer OSZE-Mission in der Ukraine entgegenstellen, wenn darüber auch mit Moskau gesprochen werde.
Brigitte Zink. Im Konflikt um die Ukraine geht es also um eine Machtdemonstration, aber es geht auch um Gas, um Erdgas. Die Ukraine bezieht 60% ihres Gases aus Russland und durch die Ukraine führt auch die Pipeline mit Gas für Europa. Ich habe den Spezialisten für Energiepolitik an der ETH Zürich, Jonas Grätz, gefragt, ob die Ukraine in große Schwierigkeiten käme, wenn Russland den Gashahn zudrehen würde.
Das ist schon so. Die Ukraine hat aber auch große Erdgasspeicher im Westen des Landes. Das bedeutet, dass dort eben Vorräte lagern, mit denen man mehrere Monate also über die Runden kommen würde. Das Problem ist, im Moment hat die Ukraine kein Geld. Sie zapft diese Speicher also jetzt schon an, um weniger Erdgas aus Russland kaufen zu müssen. Im Falle einer Unterbrechung stünde die Ukraine dann deshalb vermutlich relativ schlecht da.
Und jetzt hat ja gestern Russland angekündigt, den Gaspreis für die Ukraine ab April zu erhöhen. Die Ukraine, Sie haben es eben gesagt, ist fast pleite. Gibt es jetzt eine Alternative für die Ukraine?
Notfall könnte also Gas aus Westeuropa geliefert werden, wie es auch zum Beispiel der deutsche Konzern RWE im letzten Jahr schon gemacht hat. Da wurde dann einfach über die Slowakei oder über Polen Gas geliefert, was auch günstiger war als das Gas, was aus Russland kam. Und das könnte man dann wieder aufnehmen. Also man könnte von den billigeren Spotmärkten in Europa letztlich profitieren, dann auch als Ukraine.
Angenommen, der Konflikt eskaliert in der Ukraine. Das könnte ja auch eben sein, dass dann kein Gas mehr via die Ukraine in den Westen kommt. Und das gibt dann für Europa ein Problem.
Genau. Ungefähr 30% des europäischen Erdgasverbrauchs aus Russland stammen. Ungefähr 20% davon werden über die Ukraine im Moment noch geliefert. Und wenn es jetzt zu einer Unterbrechung kommen würde, dann hieße das, dass man also die eigenen Speicher stärker anzapfen müsste. Im Moment ist Europa aber noch recht gut gerüstet, weil der Winter war milde und wir haben noch gut gefüllte Erdgasspeicher, also in der EU, die dann angezapft würden. Und man würde dann also 4 Monate ungefähr durchhalten, auch ohne Lieferungen aus Russland.
Und was für Alternativen hätte da die Schweiz zum Beispiel, um zu Gas zu kommen?
Die Schweiz ist ja in den europäischen Erdgasmarkt eingebunden. Man könnte zum Beispiel nach Italien sich verflüssigtes Erdgas liefern lassen. Es gibt es eben Terminals, wo Erdgas auf Tankern angeliefert werden kann in flüssiger Form. Das wird dann zu Gas verarbeitet und könnte dann über den italienischen Markt eingespeist werden und dann der Schweiz zugutekommen.
Also Sie sehen für Europa und die Schweiz kurzfristig mindestens keine Probleme, wenn jetzt kein Gas mehr kommen würde aus Russland?
Nein, also wenn jetzt kein wahnsinniger Wintereinbruch stattfindet mit Temperaturen um minus 15, minus 20 Grad, sehe ich also keine Probleme für die Erdgasversorgung Europas, weil, wie gesagt, die Speicher gut gefüllt sind und weil man im Notfall auch auf verflüssigtes Erdgas zurückgreifen kann, was eben auf den Weltmärkten gehandelt wird.
Sagt Jonas Grätz, er ist Ukraine- und Russland-Spezialist an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich. Jonas Grätz ist spezialisiert auf Energiepolitik.
Info 3 Abend.
Man stelle sich mal die Situation vor. Es gibt einen längeren Stromausfall und gleichzeitig eine schrecklich ansteckende Krankheit im Land, eine Pandemie. Was man sich lieber gar nicht vorstellen möchte und was klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, wird schon bald die Behörden von Bund und Kantonen beschäftigen. Denn sie wollen in einer Übung herausfinden, wie in einem nationalen Notfall das Krisenmanagement und die Zusammenarbeit funktionieren würden. Elmar Plotzer.
Blenden wir zunächst zurück. Der 22. Juni 2005, ein schöner Sommerabend. Plötzlich stehen in der ganzen Schweiz die Züge still. Der Blackout ist Realität geworden.
Es war für mich irgendwie ein Schock.
sagt rückblickend der damalige SBB-Chef Benedikt Weibel. Die Bahnverantwortlichen seien damals auf dem falschen Fuß erwischt worden.
Genau auf diesen Fall, dass die Energie einfach ausfällt, haben wir uns nicht vorbereitet. Das war einfach nicht in unserem Risikoszenario drin.
Aber man habe wichtige Lehren gezogen aus dem Stromausfall auf dem SBB-Netz. Die wichtigste Erkenntnis?
Wir müssen systematisch eben den schlimmsten, möglichsten Fall oder wie man so schön sagt, die Worst-Case-Analyse betreiben.
Vorbereitet sein für den schlimmsten möglichen Fall. Damit kommen wir zur Notfallübung, die Bund und Kantone dieses Jahr durchführen werden. Das Szenario? Wegen einer Cyberattacke auf die Elektrizitätswirtschaft und gleichzeitiger heftiger Stürme fällt während 2 Tagen der Strom vollständig aus und danach gibt es während 3 Monaten zu wenig Strom. Ein solches Ereignis würde die Schweizer Gesellschaft stark treffen, sagt Übungsleiter Toni Frisch, der ehemalige Chef des Katastrophenhilfekorps.
Denn unsere Gesellschaft wird ja immer verletzlicher und unsere Abhängigkeit von Energie und Strom nimmt laufend zu.
Fabriken, Kommunikation, Geld- und Warenverkehr – ohne Strom steht vieles still. Von den Übungsteilnehmern aus Behörden, Armee und Wirtschaft werden unbequeme Entscheidungen erwartet.
Dann muss man, wenn es nötig ist, eben rigoros sagen, bitte, jetzt gibt es eine gewisse Zeit, während 4 oder 8 Stunden in dieser Region, Region A oder Region B, gibt es Strom und dann wieder nicht. Und dann müssen sich die Wirtschaftsbetriebe, die Spitäler und die Verwaltungen darauf einstellen. Und das ist eine echte Herausforderung.
Wenn dann zum Strommangel noch eine Grippepandemie kommt, dann ist das Gesundheitswesen aufs Äußerste gefordert. Zwar verfügen Spitäler über Notstromaggregate. Aber wenn eine Stromkrise lange andauern würde, könnten einige Spitäler an die Grenzen kommen. Das Übungsszenario klingt dramatisch. Es sei aber nicht die Absicht, der Bevölkerung Angst zu machen, betont Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Im Gegenteil, es gehe einfach um eine grundlegende Frage.
Wie funktionieren Bund und Kantone zusammen in einer außergewöhnlichen Situation? Das wird man jetzt sehen und wenn es Defizite gibt, dann wird man die nachher auch beheben können.
Und das soll dann ja die Sicherheit für die Bevölkerung weiter verbessern.
Info 3 voll unter Strom und wenig erkältet. Online gibt es die Sendung unter srf.ch. Verantwortlich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.